Der Workshop 3 war, wie Karl-Heinz ja schon gesagt hat, in sich drei geteilt. Das heißt, wir hatten insgesamt drei Themen. Die Klammer, die oben drüber stand, war, wir konnten in leichter Abwandlung von dem, wie es hier hieß, neue Werkzeuge für die Praxis, Produktion und Sendetechnik, hätte man auch modifizieren können, den Titel, und sagen, was hat sich weiterentwickelt im Vergleich zum letzten Jahr. Wir hatten uns drei Aspekten gewidmet. Zum einen der Tonbearbeitung mit einer Software, wollten also beobachten, was hat sich vom letzten Jahr bis dato geändert in den Anwendungsmöglichkeiten, die Audacity bietet, also eine Audiobearbeitungssoftware. Dann war Torben Weibert vom Campus Radio aus Dortmund da und hat MyR-List oder MyR-List, also eine Sendeablaufsteuerung, vorgestellt. Und zum Schluss hatten wir uns Gedanken darüber gemacht, was gibt es an neuen Möglichkeiten, die Sachen, die man dann produziert hat im Studio, unter die Leute zu bringen. Es ging um Podcast. Podcast war letztes Jahr hier auch ein Thema. Und wir haben in dem Workshop etwas genauer einen Blick drauf geworfen, was braucht es denn, welche Software, welche Fähigkeiten braucht man, um einen Podcast aufzusetzen. Konkret also drei Punkte in diesem Workshop Nummer 3. Ich selber habe diesen Punkt zu Audacity angeboten. Wir hatten uns kurz nochmal vergegenwärtigt, was ist Audacity? Ich sage es hier nochmal in wenigen Worten. Es ist eine Audiobearbeitungssoftware. Ihr alle arbeitet mit Schnittprogrammen, also diejenigen, die Hörfunk machen, mit Samplitude oder mit dem Cutmaster oder Wavelab, womit auch immer. Letztendlich geht es ja immer darum, dass man Töne auf dem Bildschirm sichtbar macht, auf dem Kopfhörer hört und den Versprecher rausschneidet oder eben was Neues kreiert. Und das kann ich mit vielerlei Software machen, und eine davon ist dieses Audacity. Der Vorteil vom Audacity ist, dass es ein Open-Source-Programm ist. Soweit waren wir letztes Jahr hier auf der Tagung auch schon. Also eine Software, die von Entwicklern in einem offenen Prozess entwickelt wird und im Internet runtergeladen werden kann. Prominentes Beispiel aus dieser Richtung ist Linux als Betriebssystem. Und Audacity als eine Software ist eben eine solche Open-Source-Software. Audacity läuft unter Windows, unter Linux und unter Mac und kann im Vergleich zum letzten Jahr dieses Jahr doch einiges mehr, weil die Entwickler an einigen wesentlichen Punkten das Programm weiterentwickelt haben in Richtung Radiobrauchbarkeit. Ursprünglich war das von Musiker-Freaks sozusagen entwickelt worden, die ganz andere Vorstellungen haben, was Tonbearbeitung am PC angeht. Und wir Radioleute haben zum Beispiel ja den Wunsch, dass wir Beiträge in der Form bauen, dass wir hier eine Anmoderation liegen haben, dann ist hier ein kleiner O-Ton, dann geht da die Moderation weiter. Das heißt, da gibt es bei uns, wenn wir Radiobeiträge bauen, so Lücken zwischendrin. Die Musiker, die wollten das so gar nicht. Die haben das so programmiert ursprünglich, dass hier einfach die Geigen durchlaufen und die Bläser durchlaufen und das Schlagzeug durchläuft. Das heißt, ihr seht, da hat es so ein paar Veränderungen gegeben. Das fand ich einen sehr schönen, auch berichtenswerten Vorgang, dass diese Open-Source-Szene auf die Wünsche ihrer User eingeht. Das heißt, wir Radioleute haben gesagt, wir brauchen das. Die haben gesagt, ja schön, dann brauchen ja noch ein paar mehr Leute unser Programm, dann lohnt sich unsere Arbeit. Drei Innovationen gab es also bei diesem ersten Workshop-Punkt vorzustellen. Zum einen, im Audacity kann man jetzt Clips frei anordnen. Das zweite, ihr seht hier so eine rote Linie. Wenn man einen Schnitt gemacht hat, ist es ähnlich wie in den Programmen, mit denen ihr wahrscheinlich auch schon arbeitet. Man sieht einen Schnitt, ein was man rausgeschnitten hat in Gestalt von so einer Linie, und kann den Schnitt später wieder aufklappen, also wieder herholen. Und schließlich ist die Benutzungsführung über so ein Multifunktionswerkzeug etwas schneller geworden. Man kann einfach fixer arbeiten mit der Software. Das also kurz gesagt mein Workshop-Punkt gewesen, die Neuerung bei dieser Version 1.3.0, beziehungsweise was wir hier dann angeguckt hatten, war die 1.3.1 Beta anzuschauen. Jetzt gab es eine Wortmeldung. Der Autor von der Software hat hier, also ich habe seine Webseite verlinkt, damit, wenn ihr das zu Hause nachschauen wollt, ihr euch die Sache angucken könnt. Er beschreibt es hier sehr schön, hat gestern auch, wie ich finde, eine sehr allgemeinverständliche Workshop-Darstellung geliefert. Wenn die, die dabei waren gestern, das anders wahrgenommen haben, ihm nur zu. Ich fand, er hat es sehr schön dargestellt. Es ist auch eine sehr einfache Software-Schiene hier, einfach zu installieren. Der Effekt von dieser Mehr-List-Software ist folgender: Man installiert die im Sendestudio, kann es auch im Vorproduktionsstudio installieren, aber sagen wir auf jeden Fall in enger Anbindung an den Mischpult. Und der Clou ist sozusagen, dass ich, bevor ich anfange mit meiner Vorproduktion oder mit meiner Live-Sendung, dass ich in solche Felder Töne reinziehen kann. Einfach aus dem Dateiexplorer meine MP3s oder meine WAVs. Und diese Töne, die liegen dann wie auf so einem Stapel, kann man sich das vorstellen, bereit. Und ich kann die entweder über Tastaturbefehle, wenn ich so eingerichtet habe, abfahren. Das heißt, ich moderiere und sage, ja, dazu sagte die Pressesprecherin so und so. Und dann muss ich nicht lange mit der Maus rummachen, sondern drücke auf so eine F-Taste hier auf der Tastatur. Und der unterste Ton aus dem Stapel läuft sozusagen ab. Oder zweite Möglichkeit, ich verknüpfe das mit dem Schieberegler vom Mischpult und mache den Regler 3 auf und dann kommt halt irgendwas aus dem Stapel 3, was ich da halt bereitgelegt habe. Also letztendlich könnte man sagen, es ist eine komfortable Art und Weise, die Töne bei einer Vorproduktion oder bei einer Live-Sendung zuzuspielen mit so einer Sendeablaufsteuerung. Mehrlist heißt es, ist für nicht kommerziellen Bereich, hat er das so zum Download angeboten. Wenn jetzt ein kommerzieller Sender, ein Lokalsender das einsetzen wollte, er hat berichtet, dass der SWR auf speziellen Arbeitsfeldern das einsetzt, dann müssen die dafür zahlen. Also damit würde er dann seine Brötchen verdienen.
Wenn wir das nutzen wollen, ist das okay, oder was?
Also sofern ich davon ausgehen darf, dass du im Bürgerfunk arbeitest, ja.
Ja,
genau. Das steht alles auf seiner Seite. Also er stammt einfach hier so aus unserem Umfeld und sagt, für unser eins ist das okay. Und wenn halt die Großen damit Geld verdienen wollen, dann sollen sie ihm was davon abgeben.
Ich stand das mit dem RAM-Talk noch einmal. Das fand ich interessant für die Anwender.
Ja. Ach, sag doch du, du warst so mit drin.
Ja, also bei Musikstücken kann man bei MP3s den RAM, also das Intro angeben, auch per Maus. Also jetzt kommt der Sänger. Das merkt sich das Programm dann auf Dauer. Und es ist wie im Sendestudio, dann läuft dann der rote Balken, wo man dann genau weiß, so lange habe ich noch Zeit für meine Moderation. Also wenn man so eine Live-Sendung nachbauen will oder dann 1:1 produzieren, ist das super. Man fährt dann den Titel ab, sieht dann genau, ich habe noch 20 Sekunden zu reden und kann dann auf diese Ramp sprechen. Und das fand ich natürlich auch sehr toll, wenn jemand von euch so eine Art 1:1 oder Live-Produktion oder auf einer Bühne mal was macht, dann kann man das natürlich ganz toll dafür benutzen, dass man da so entsprechend.
Es wird in so einer Datenbank dann verwaltet, also dass man die Musiktitel, die gibt man dann sozusagen ein und einmal muss der Musikredakteur dann sagen, okay, der Gesang fängt da an und das ist dann für alle Ewigkeit sozusagen da drin dann festgehalten.
Also das ist das Gegenstück zu Audio Client oder?
Das ist, ich kenne jetzt Audio Client noch nicht, aber das ist, was macht man denn, sag mal in einem Satz?
Das ist auch eine Sendeablauf.
Ja, dann ist das viel. Genau, von Digas, Dalet, diese ganzen kommerziellen Programme, die bieten das ja auch. Er hat es auch programmiertechnisch auf eine eigentlich recht geniale, überschaubare Art und Weise gemacht. Geht mit normalen Soundkarten, funktionierender Windows-Rechner, reicht.
Also genau, noch dazu, wenn man so eine 5:1, also diese Surround-Karte im Rechner hat, die hat ja 3 Ausgänge, das sind im Prinzip 3 Stereo-Ausgänge. Damit kann man diese Buttons auf 3 Ausgänge legen, in sein Mischpult rein und hat dadurch natürlich auch noch unheimlich viele Möglichkeiten. Das eine möchte ich nur vorhören, das andere möchte ich direkt auf den Sender geben. Ich möchte 2 gleichzeitig mischen und so. Das ist schon sehr ausgefeilt.
Ja, also lohnt sich. Könnt ihr mal drauf gucken. Ist ganz schön dargestellt, auch auf seiner Seite. Dritter Tagesordnungspunkt gestern in dem Workshop Nummer 3 war das Thema Podcast. Podcast in einem Satz kurz erklärt für diejenigen, die es noch nicht selber mal angefasst haben. Ein Podcast ist im Grunde ein MP3-Abo. Man hat eine spezielle Software, die das für einen abwickelt. Ich kann also bei einem Podcast-Anbieter, das kann ein Bürgerradio sein, das kann der Deutschlandfunk sein, das kann die Tagesschau sein. Ich muss also auf die Webseite von so einem Podcast-Anbieter gehen und dann mich dort informieren, was die da genau anbieten und muss dann meinem Podcatcher, also dem Podcast-Abonnierprogramm, was ich zu Hause dann bei mir installieren muss, kann dem dann sagen, bitte immer dann, wenn die Tagesschau, das Bürgerradio, der Deutschlandfunk ein neues MP3-Angebot sozusagen veröffentlicht, bitte hol mir das dann automatisch ab, lade es auf meine Festplatte und wenn ich so einen tragbaren MP3-Player habe, dann kann ich den über USB an meinen Rechner anstecken und dann wird er dieses Abo mir sozusagen automatisch auf diesen tragbaren MP3-Walkman sozusagen kopieren. Das ist dann für die Leute, die viel unterwegs sind, halt ganz praktisch. Ich habe das Ding angesteckt und bin immer mit den neuesten Abos sozusagen in der Hosentasche unterwegs. Also sozusagen ein automatischer MP3-Download-Service. Ich hatte den Eindruck, dass in der Workshop-Runde zu dem Thema es so ein bisschen rüberkam wie, also die einen sagten, ja, ist doch gar nichts Neues. Wir stellen doch auch schon MP3s, also unsere Beiträge auf die Webseite, was ist denn da jetzt das Tolle dran? Das waren die Skeptiker und die anderen sagten eher, das ist großartig, ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern, ich ziehe irgendwann das Ding einfach von meinem Rechner ab, diesen MP3-Stick, und ich weiß, ich habe da drauf die neuesten Serien von was auch immer. Den neuesten Klingelton. Und wie sollte sich ein Podcast-Anbieter besser darstellen, als dass er einen eigenen Podcast anbietet, fragte er sich und bietet jetzt gerade 150 Folgen, er hat noch nicht alle 150 fertig, 150 Folgen an, in denen er alle Fragen, die ihm wichtig erscheinen zum Thema Podcast, in einem Podcast darstellt. Das heißt, wenn ich diesen Podcast von Daniel Fiene, der gestern diesen Workshop gemacht hat, abonniere, dann kriege ich jeden Tag eine neue MP3-Episode von ihm angeboten zu den aktuellen Fragen. Gestern, also auf der Seite waren, ging es nur bis 11. Also hat er heute Nacht wohl gearbeitet. Und mein MP3-Runterlade-Podcatcher-Programm hätte das jetzt festgestellt, aha, da gibt es eine neue Serie, lade ich mir runter, und in meinem Verzeichnis D Audio Podcasts liegt jetzt eine MP3-Datei mehr. Das ist also das Prinzip. Und was er eben gemacht hat, ist nicht nur uns Podcast hören zu erklären, und meine ganzen Kids auch, sondern wir sind ja Inhalteanbieter, wenn wir es mal so nennen wollen. Er hat uns im Grunde gezeigt, was muss man denn machen, wenn man einen Podcast anbieten will? Also Zweitverwertung. Wir strahlen über UKW aus und erreichen da so und so viele Hörer und Hörerinnen. Was ist mit denen, die halt nicht um die passende Uhrzeit am Radio sitzen konnten? Sind wir für die vielleicht interessante Podcast-Anbieter? Und über diese Zweitverwertung kann man sich natürlich Gedanken machen. Er hat dann in seinem Workshop kurz erklärt, was man dazu braucht. Und wenn euch das interessiert, man braucht ein bisschen Know-how, man braucht einen Server, auf dem man das abspielen kann, und die restlichen 150 Fragen, die man dazu noch beantwortet haben müsste, kann zum Beispiel er da auf seiner Webseite beantworten. Das war im Schnelldurchlauf, waren das die drei Workshops.
Ja, Dankeschön, Andreas.